Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Giolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Hallo ihr Lieben, auf unser Thema heute freue ich mich schon so lange. Mein Opa, der war nämlich Paläontologe. Wisst ihr, was das ist? Es ist ein Wissenschaftler. Aber was erforschen Paläontologen? Ich sag's euch, ein Paläontologe erforscht fossile Überreste von Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Dazu gehören die Überreste von Pflanzen, Mikroorganismen oder auch Dinosaurier. Mein Opa war also Dinoforscher und deshalb habe ich mich schon immer mit dem Thema beschäftigt und bin davon fasziniert. Und darum geht's heute, um Dinosaurier. Der Name Dinosaurier, der kommt übrigens, wen überrascht es, aus dem Altgriechischen von Deinos, was auf Deutsch schrecklich heißt, und von Sauros, das bedeutet Echse. Die Schreckensechse also. Dinosaurier nennt man aber nur die Landwirbeltiere, die im Erdmittelalter auf dem Land gelebt haben. Meeressaurier und Flugsaurier gehören also offiziell nicht zu den Dinos. Die Zeit der Dinosaurier beginnt in der Trias. So nennt man das Erdzeitalter, das vor über 250 Millionen Jahren anfängt. Und sie waren lange auf unserem Planeten. Sehr lange und vor allem sehr viel länger als wir und sehr viel früher als wir. Vor 252 Millionen Jahren entwickeln sich die ersten Dinosaurier. Das ganze Jahr über scheint in der Trias die Sonne. Es regnet nur gelegentlich und Schnee und Hagel kennt zum Beispiel der Eoraptor gar nicht. Er gilt als Vorfahr aller Dinosaurier. Läuft auf seinen zwei Hinterbeinen und geht euch wahrscheinlich nicht mal bis zur Hüfte. Groß sind sie noch nicht, die ersten Dinos. Die Welt, die sieht damals ganz schön anders aus als heute. Heute trennt der Atlantische Ozean Afrika und Amerika. Wäre früher ein Saurier wie der Eoraptor von Kontinent zu Kontinent gewandert, hätte er sich dabei nicht einmal die Krallen nass machen müssen. Der Grund? Die sieben Erdteile, die wir heute kennen, bilden vor etwa 200 Millionen Jahren einen großen Superkontinent, der sich von Nord bis zum Südpol erstreckt. Er heißt Pangäa, was übersetzt Gesamterde bedeutet. Pangäa ist jedoch keineswegs ein großes Ganzes, sondern besteht aus Erdplatten, die langsam auseinanderdriften. Die Folge? Der Superkontinent bekommt langsam Risse und bricht vor 200 Millionen Jahren dann langsam auseinander. Erst in zwei Stücke und dann 45 Millionen Jahre später in die Vorläufer der Erdteile, wie wir sie heute kennen. Das sind jetzt irgendwie so wilde Zahlen genannt, aber so eine Million Jahre ist schon sehr, sehr lange. Also das passiert alles ganz, ganz langsam. Damals bebt immer wieder die Erde, Vulkane brechen aus, alles verändert sich stetig und die Saurier, die passen sich an. Sie entwickeln über genauso lange, lange, lange Zeit Arten, die es dann nur auf einzelnen Kontinenten gibt. Während zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex in Nordamerika regiert, hat in Südamerika der Abelisaurus das Sagen. Heute sind von den Dinosauriern nur Fossilien übrig. Versteinerte Knochen also. Doch wie entstehen die eigentlich?
Stirbt ein Tier, wie zum Beispiel ein Fisch, sinkt er zum Meeresgrund. Dort beginnt der Kadaver zu verwesen. Das Fleisch zerfällt oder wird von anderen Tieren gefressen. Nur das Skelett bleibt zunächst übrig. Knochen und Gräten werden von Schlamm bedeckt. Die Mineralstoffe aus der matschigen Schicht dringen nach und nach in die feinen Poren des Skeletts ein und ersetzen die Knochensubstanz. Immer mehr Erdschichten lagern sich in Jahrmillionen auf dem Fischskelett ab. Dadurch erhöht sich der Druck und verdichtet die Mineralien zu festem Gestein, dem Fossil.
Manchmal kommt es vor, dass sich die Erde dann über, ja, Millionen auch, hebt und Schichten, die solche Überreste enthalten, wieder an die Oberfläche gelangen. Dann können wir sie finden. Der Begriff Fossilien stammt von lateinisch fossilis, was so viel wie ausgegraben bedeutet. Und das machen wir ja auch mit den Fossilien. Die ältesten Fossilien sind übrigens rund 3,5 Milliarden Jahre alt. Kann man sich gar nicht vorstellen, diese Zahlen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr alt. Und die stammen von Bakterien. Als Kind habe ich furchtbar gerne Jurassic Park geschaut. Vielleicht, weil der Opi im Film mich an meinen eigenen Opa erinnert. Oder weil mich die ausgestorbenen Tiere einfach faszinieren. Mit ihrer schuppigen Haut, den riesigen Reißzähnen, bunten Federn, langen Hälsen und kurzen Ärmchen. Oder sahen die vielleicht ganz anders aus? Woher können wir wissen, wie ausgestorbene Tiere ausgesehen haben? Schon erstaunlich, oder? Dinosaurier, die sind seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. Kein Mensch hat die Tiere je mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem tauchen die Urzeitriesen überall auf. In Büchern, Filmen. Sind solche Darstellungen dann aber eine reine Erfindung? Auf gar keinen Fall. Denn die ausgestorbenen Wesen, die haben ja jede Menge Spuren hinterlassen. Und aus denen können Forschende heute kombinieren, wie die Tiere aussahen. Finden sie etwa in der Erde liegende versteinerte Knochen, können sie diese wie ein Puzzle zum Skelett zusammensetzen. Aus geborgenen Zähnen erschließen sie, ob das Tier ein Pflanzen- oder Fleischfresser war. Aus den Fußabdrücken ermitteln sie dessen Körpergröße. Und hin und wieder finden Forscherinnen und Forscher sogar Federn oder Haare. Dann wissen sie, ob das Tier befedert oder behaart war. Aber diese Erkenntnisse, die ändern sich auch jedes Mal, wenn wieder ein neues Fossil gefunden wird. Und so muss sich auch unser Bild, das wir von den Tieren haben, immer wieder anpassen. Vor 50 Jahren, da dachte keiner, dass die Dinos auch Federn haben könnten. Doch spätestens vor 10 Jahren war dann klar mit einem Fund in China, einige Dinosaurier hatten auch Federn. Vielleicht finden wir in der Zukunft noch viel, viel mehr Fossilien, die uns ein noch genaueres Bild der Dinosaurier liefern. Außerdem vergleichen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Tiere auch mit Verwandten, die zum Teil bis heute überlebt haben. Also ganz vereinfacht, erinnert sie ein Dinoskelett zum Beispiel an das eines Krokodils, können sie daraus schließen, das Urzeitwesen wird sich so ähnlich bewegt haben. Einige Rätsel aber können die Fachleute bis heute nicht lösen. Etwa, welche Farbe genau hatten die Dinos? Oder wie waren Haut und Federn gemustert? Solche Details sind in Büchern und Spielzeugen tatsächlich oft erfunden. Wir brauchen also noch mehr Fossilien und vor allem gut erhaltene Fossilien, um mehr Schlüsse zu bekommen, wie die Tiere aussahen. Mehr als 160 Millionen Jahre regieren die Dinosaurier unseren Planeten. Mal so zum Vergleich, um das irgendwie in Relation zu setzen. Das ist 80 Mal so lang, wie es uns Menschen überhaupt gibt. Die ersten Humanoiden, also die Vorfahren von uns Menschen, die entstanden vor 200.000 Jahren. Und die Dinos haben vor 200 Millionen Jahren gelebt. Es ist einfach unvorstellbar. Aber dann, vor 65,5 Millionen Jahren etwa, verschwinden sie plötzlich wieder von der Bildfläche. Welche Katastrophe das Ende der Dinosaurier einläutet, darüber sind sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute nicht hundertprozentig einig. Die Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko, vor etwa 65,5 Millionen Jahren. Es ist Frühling und leichte Wellen brannten an die weißen Sandstrände Mexikos. Doch plötzlich stört ein dröhnendes Geräusch die Idylle. Schneller als eine Kanonenkugel rast ein Meteorit auf die Erde zu. Ein tödliches Geschoss. Mit nie gesehener Wucht rammt sich der berggroße Felsbrocken in den Boden. Die Druckwelle mäht jede Pflanze, jedes Tier, einfach alles im Umkreis von hunderten Kilometern nieder. Das Meer kocht. Unter dem Einschlag wankt die gesamte Oberfläche des Planeten. Erdbeben erschüttern die Kontinente, Tsunamis zerstören die Küsten. Asche und Staub steigen in unvorstellbaren Mengen auf und verdunkeln den Himmel. Für Jahre. Kaum noch ein Sonnenstrahl dringt durch. Es wird kalt. Viele Tiere und Pflanzen, die den Meteoriteneinschlag überlebt haben, fallen der anschließenden Klimaveränderung zum Opfer. Insgesamt sterben über die Hälfte der Lebensformen auf der Erde. Darunter alle Dinosaurier. Ein extremes Massensterben. Es beendet nach über 160 Millionen Jahren mit einem Schlag das Zeitalter der Riesenechsen. Woher man das weiß? Zum Beispiel, weil es in jüngeren Erdschichten keine Dinospuren mehr gibt. Woher man aber weiß, dass tatsächlich ein Meteorit der Auslöser war? Tja, da wird's schon schwieriger. Schließlich war ja kein Mensch dabei. Und so gibt es manch eine Forscherin und Forscher, die große Zweifel an dieser Vorstellung und meist eine ganz eigene Theorie dazu haben, wie es wirklich gewesen sein könnte. James Castle zum Beispiel von der Clemson-Universität vermutet, dass Cyanobakterien die Meere und das Trinkwasser vergifteten, was zu einem massiven Sauerstoffverbrauch führte und laut ihm allen Lebewesen die Luft zum Atmen ausging. David Miller von der Universität Leeds glaubt, dass die Kältewelle die Geburt von Weibchen reduzierte, was die Fortpflanzung der Reptilien beeinträchtigte. Und Gerta Keller von der US-amerikanischen Universität in Princeton glaubt, dass gigantische Vulkanausbrüche in Indien die Dinos auslöschten. Die Vulkane könnten genügend Asche in die Luft katapultiert haben, um den Himmel zu verdunkeln. Mit Folgen, die denen eines Meteoriteneinschlags gleichen. Dunkelheit und Kälte. Tatsächlich haben Geologen genügend Gesteinsproben gefunden, die beweisen, dass die Vulkane im heutigen Indien vor rund 65 Millionen Jahren verrückt spielten. Ein ganz schönes Kuddelmuddel in der Wissenschaft. Um die Debatte zu klären, wurden 2022 130 Computer von Forschenden mit Daten aus Bohrkernen gefüttert. Die Computer kamen zu dem Schluss, dass die Vulkanausbrüche ausgereicht hätten, um das Massensterben der Dinosaurier zu bewirken. Dennoch halten die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den Meteoriteneinschlag in Mexiko für die wahrscheinlichste Theorie. Fakt ist, sowohl die Vulkanausbrüche in Indien als auch der Meteoriteneinschlag in Mexiko haben erwiesenermaßen stattgefunden und könnten, jedes Ereignis für sich, das Ende der Dinosaurier eingeleitet haben. Aber da sie nun mal gleichzeitig stattgefunden haben, dachte sich das Universum wohl, doppelt hält besser. Doch nicht nur als Fossilien haben die Dinosaurier ihre Spuren hinterlassen. Andere Spuren sind sogar lebendig. Wir können sie sehen und hören. Hört mal. Könnte ein Velociraptor sein, oder? Ist es aber nicht. Was ihr hier hört, ist der Ruf eines Dinosaurier-Nachfahren. Ein neuseeländischer Kiwi. Ein Vogel und Nachfahre der Dinosaurier. Wie alle Vögel. Und die Beweisstücke, die sind eindeutig. Skelette von Raubsauriern, wie dem klauenbewaffneten Deinonychus und dem agilen Velociraptor oder den Oviraptoren mit ihren papageienhaften Köpfen, erzählen von einer faszinierenden Vergangenheit. Diese Kreaturen bewegen sich auf zwei Beinen, ähnlich wie moderne Vögel, und besitzen leichte, von Luftsäcken durchzogene Knochen. Ihre Vorderkrallen erinnern an die typischen Krallen von Vögeln, und ihre Wirbelsäule und ihr Becken weisen Ähnlichkeiten mit denen heutiger Vögel auf. Einige von ihnen haben sogar bewegliche Handgelenke, die es ihnen ermöglichen, ihre Finger so zu klappen, als würden sie ihre Flügel anlegen. Die Verwandtschaft wird noch deutlicher, wenn man einen Blick in die Nester dieser Saurier wirft. Forschende stellen fest, dass sie Eier mit einer doppelten Kalkschicht und der charakteristischen Hühnereiform legen. Eine Ende spitz, das andere stumpf. Im Gegensatz dazu besitzen die Eier anderer Reptilien, wie zum Beispiel Krokodilen, nur eine Kalkschicht und sind gleichmäßig länglich oder sogar kugelförmig, wie die von Schildkröten. Aber sitzen die Dinosaurier auch wie Hühner auf ihren Eiern? Hinweise deuten darauf hin. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdecken Skelette von Oviraptoren und Troodontidae, die auf ihren Gelegen hockend versteinert sind. Als wären sie plötzlich beim Brüten gestorben. Bei einer Dinosaurierart namens Mei Long, was so viel wie schlafender Drache bedeutet, stellten Forschende fest, dass das Tier vor seinem Tod seine Beine eingeknickt hat und an den Bauch zieht, während sein Kopf unter einem Flügel ruht. Eine typische Schlafhaltung, die wir von Vögeln kennen. Und dann gibt es da noch das wichtigste Merkmal der Vögel, die Feder. Auch bei der Entwicklung des Gefieders spielen Raubsaurier eine entscheidende Rolle. Mindestens ein Dutzend Dinoarten tragen ein Federkleid, das total vielfältig ist. Der kleine Tyrannosaurier Dilong hat nur einen weichen Flaum, dessen Federn eher an einen gerupften Tannenzweig erinnern. Im Gegensatz dazu besitzt der Microraptor Gui an Armen und Beinen Federn, die fast so aussehen wie die eines Storches. Doch das Besondere an ihm ist, dass er an allen vier Gliedmassen lange Federn trägt. Er hat also quasi vier Flügel. Wildes Wegflattern, wie wir es von aufgestreckten Spatzen zum Beispiel kennen, ist ihm jedoch nicht möglich, da seine Federn zu schwach sind. ForscherInnen vermuten aber, dass diese fast 80 cm langen Saurier sich von Baumkronen stürzen müssen, um abzuheben und dann eher wie ein Papierflieger zu Boden segeln. Eier, Knochen und Federn, sind damit wirklich alle Fragen im Vogel-Dino-Verwandtschaftsstreit geklärt? Nicht ganz. Ein neuer Fossilienfund in China gibt sogar Aufschluss darüber, wie die Dinosaurier geklungen haben könnten. In Nordostchina entdeckt ein Forscherteam ein fast vollständiges Skelett einer bisher unbekannten Dinosaurierart, die sie Pulaosaurus nennen. Benannt nach Pulao, einem kleinen, lautschreienden Drachen der chinesischen Mythologie. Besonders bemerkenswert ist, dass die Weichteile im Kehlkopf des Tieres nahezu vollständig erhalten sind. Die blattförmigen, knorpelartigen Bestandteile des Kehlkopfs ähneln stark denen moderner Vögel. Was darauf hindeutet, dass Pulaosaurus möglicherweise pfeifen oder sogar rufen konnte. Heißt das jetzt, die Dinosaurier haben gezwitschert? Nicht so ganz. Denn der gute Pulaosaurus ist ganz schön zerquetscht. Also das Skelett, was die Forschenden gefunden haben. Und deshalb kann man nicht berechnen, wie die Geräusche tatsächlich klangen, weil man nicht weiß, wie viel Hohlraum im Kehlkopf war. Ihr könnt es euch so vorstellen. Ein Kontrabass klingt ja auch ganz anders als eine Violine. Obwohl beide Saiteninstrumente sind, beide aus Holz und ganz grob gesagt eine ähnliche Form haben. Aber der Klangkörper des Kontrabass ist viel größer als der der Violine. Und dadurch kann er viel tiefere Töne erzeugen. Und weil man eben beim Skelett des Pulaosaurus nicht sagen kann, wie groß der Klangkörper wirklich war, kann man eben auch nicht herausfinden, wie der Dinosaurier klang. Plus, auch unsere Vögel heute haben so viele unterschiedliche Rufe. Nicht alle singen wie die Nachtigall. Deshalb kann man aus dem Fund nicht hundertprozentige Schlüsse ziehen. Lasst uns nochmal den Kiwi hören. Oder den Kasuar, einen australischen Laufvogel, der ehrlich gesagt auch genauso aussieht wie ein Dinosaurier. Bisschen gruselig klingt für mich in meiner Vorstellung mehr wie ein Dino als ein Vogel, oder? Die Verwandtschaft ist also sogar hörbar. Wenn ihr also das nächste Mal im Garten eine Meise beobachtet, dann seht ihr einen direkten Nachfahren von T-Rex und Co. Okay, das war jetzt schon richtig krass geballtes Dino-Wissen, würde ich sagen. Habt ihr euch ein bisschen was gemerkt? Dann schaut auf geolino.de vorbei. Da haben wir ein kleines Quiz für euch vorbereitet, in dem ihr euer super-duper Dino-Wissen direkt mal testen könnt. Dann bleibt jetzt nur noch der Witz der Woche.
Was ist grün und fliegt durch die Luft? Birne Maya.
Dinos gibt es ja in allen Farben und Formen. Aber ganz besonders zu erwähnen ist ja ihre enorme Größe. Warum konnten diese Tiere so gigantisch groß werden? Größer als alle heute auf der Erde lebenden Tiere. Das hört ihr in der nächsten Folge. Mein Name ist Ivy Hase und für Sounddesign und Audioproduktion war mal wieder die wundervolle Alexandra Zebisch zuständig. Folgt uns auf RTL Plus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Ich habe zum Abschluss noch einen kleinen Tipp für euch. Ihr wollt noch mehr Geolino im Kinderzimmer? Dann schaut euch mal den Geolino-Tageskalender an. Der große Tageskalender der Tiere für neugierige Kids. Ob Faultier oder Elefant. Auf der Vorderseite wartet ein mitreißendes Foto. Auf der Rückseite gibt's spannende Infos, verblüffende Geschichten und lustige Wissensfragen. Jeden Tag gibt's was Neues zu entdecken. Schaut jetzt in die Folgenbeschreibung, da gibt's Infos für euch.